Guten Abend. Wir stehen in Hohelied 4 und wir lesen ab Vers 9. Darf ich bitten, dass jemand liest Verse 9 bis Kapitel 5, Vers 1.
Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette deines Halsschmuckes. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Honigseim träufeln deine Lippe, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsproßt, ist ein Lustgarten von Granatbäumen samt edlen Früchten, Zypernblumen samt Narden, Narde und Safran, Würzrohr und Zimt, samt allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe, samt allen vortrefflichsten Gewürzen. Eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Wache auf, Nordwind! Und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche. Mein Geliebter komme in seinem Garten und esse die ihm köstliche Frucht.
Also bis Kapitel 5, Vers 1 noch dazu. Das gehört dazu. Dann beginnt der neue Teil.
Ich bin in meinem Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut. Habe meine Myrrhe gepflückt, samt allem Balsam, habe meine Wabe gegessen, samt meinem Honig, meinen Wein getrunken, samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und trinkt euch fröhlich, Geliebte.
Vielen Dank. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch eine kurze Korrektur vom letzten Mal. Ich habe nämlich wiederholt mich versprochen, und zwar letztes Mal, als wir das Thema von Myrrenberg und Weihrauchhügel hatten, und da haben wir den Zusammenhang gemacht mit Golgatha. Und ich habe erwähnt, Golgatha in der Altstadt von Jerusalem, das ist dieser Berg hier. Und ich habe immer gesagt, das ist der Südwesthügel. Richtig ist der Nordwesthügel. Ah, sehen wir das nicht mit dem Pointer? So, jetzt sieht man hier, der Pfeil ist auf Golgatha, den Golgatha-Hügel. Und zwar genau auf die Stelle, wo heute die Grabeskirche ist. Das ist das authentische Golgatha, ein ausgedienter Steinbruch außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem damals. Heute ist es innerhalb der Altstadtmauern. Das ist ein bisschen anders als vor 2000 Jahren. Und das ist eben nicht der Südwesthügel, sondern der Nordwesthügel. Ich habe mich einfach versprochen und nochmals versprochen. Und der Südwesthügel, das ist eben Zion, und zwar nenne ich das Zion 2. Das ist der Hügel, wo auch das urchristliche Quartier war, der Obersaal, das letzte Abendmahl, die Urgemeinde. Aber in der Bibel ist immer dieser Berg, der Tempelberg, ist der Berg Zion. Aber in nachbiblischer Zeit wurde dann eben dieser auch wichtige Hügel, der Südwesthügel von Jerusalem, Zion genannt. Man kann also den Tempelberg nennen Zion 1 und das Zion 2. Zion 2 ist getrennt durch das Kreuztal von dem Hügel, auf dem das Kreuz von Golgatha stand, und diese beiden Hügel wiederum sind getrennt durch das Tyropoiontal von dem Tempelberg, von dem biblischen Zion oder Moria. Und dieser Berg ist wiederum getrennt durch das Kidrontal von dem Ölberg, da im Osten. Ja, das einfach als kleiner Nachtrag, aber jetzt gehen wir zu unseren Versen. In Kapitel 4, Vers 9 sagt Salomo seiner geliebten jungen Frau, du hast mir das Herz geraubt, und zwar mit einem deiner Blicke und mit einer Kette deines Halsschmucks. Jetzt, wenn wir die geistliche Anwendung machen auf die Erlösten, die Braut Sulamit ist ein Bild der Gemeinde, der Brautgemeinde und natürlich auch des Überrestes aus Israel, wie wir gesehen haben, das irdische Volk, das himmlische Volk. Und nun, was bedeutet das jetzt geistlich übertragen? Wenn wir aufschlagen, Sprüche 1, Vers 9, kriegen wir eine tiefere Bedeutung dieses Schmucks. Liest du, Jerry?
Denn sie werden ein anmutiger Kranz für dein Haupt und ein Geschmeide für deinen Hals sein.
Jetzt müssen wir aber noch wissen, worum es geht, und dann wäre es gut, wenn du noch Vers 8 dazu liest.
Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter, denn sie werden ein anmutiger Kranz für dein Haupt und ein Geschmeide für deinen Hals sein.
Ja, also in Sprüche 1 bis 9 geht es um Belehrungen des Vaters an seinen Sohn. Und es sind göttliche Belehrungen. Die Belehrung des Wortes Gottes. Und hier wird also gesagt, diese göttliche Belehrung, das ist wie ein Halsschmuck. Und so spricht also diese Kette des Halsschmucks von Sulamit, das spricht von dem, dass die Gläubigen sich eben schmücken mit den Belehrungen, gesunden Belehrungen des Wortes Gottes. Wenn wir noch 3,3 dazu nehmen.
Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.
Und was ist es genau, was er da um den Hals binden soll? Das geht hervor aus Vers 1.
Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote.
Also auch da geht es um die Belehrung, und zwar die Belehrung des Wortes Gottes, nicht menschliche Belehrung, und Gebote aus dem Wort Gottes, und das ist eben wieder ein Halsschmuck. Und wenn wir uns das so überlegen, wenn der Herr Jesus die Gläubigen betrachtet und sieht, wenn wir so verbunden sind mit dem Wort Gottes, dass es für uns ein Schmuck ist, und er sagt, du hast mir das Herz geraubt. Das ist fast nicht zu glauben. Und auch das, wenn er sagt, mit einem deiner Blicke. Ja, ich meine, das ist etwas in der Beziehung von Mann und Frau, dass der Blick so überwältigend ist, dass man sich zwischendrin abwenden muss. Das sagt er hier. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf den Herrn und dabei denken an Hebräer 12, Vers 2, diese Stelle hatten wir auch letztes Mal schon gelesen, aber in diesem Zusammenhang müssen wir das nochmals lesen.
Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes.
Danke. Also hinschauend auf Jesus. Wir denken oft, wie wichtig es ist für uns, dass wir auf den Herrn schauen, von Problemen weg, von Schwierigkeiten weg, von uns weg, auf ihn. Denn das Wort hinschauen hier im Griechischen bedeutet wörtlich wegschauen. Aber die alten Griechen haben es benutzt, um auf einen Punkt ganz fixiert hinzuschauen. Und so bedeutet das also von allem weg auf den Herrn Jesus schauen. Aber überlegen wir uns auch, was das für den Herrn bedeutet, wenn wir auf ihn blicken. Er sagt, du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke. Das ist ganz gewaltig, es bekommt eine ganz neue Dimension. Oder auch Psalm 32, da finden wir das Geheimnis, wie Gott uns führt. Wie der Herr Jesus uns führt. Liest jemand Psalm 32, Vers 8.
Jedoch der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen.
Du bist in Hiob gelandet.
Oh. Entschuldigung.
Aber Psalm 32. Ja.
Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten.
Jawohl. Der Herr sagt, dass er uns den Weg zeigen will, in all unseren Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und das will er tun, indem er sein Auge auf uns richtet. Und das ist natürlich klar, wenn man geführt wird durch die Augen, dann braucht es Augenkontakt. Ja? Gerade in der Kindererziehung kann das eine Rolle spielen. Kinder, die sich gut führen lassen, da reicht es mit Augenkontakt. Und es funktioniert. Aber wenn das Kind den Augenkontakt mit den Eltern nicht aufnimmt, dann funktioniert es gar nicht. Und so ist es auch hier. Wenn der Herr sagt, mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Ja, wenn wir eben nicht solche sind, die von allem wegschauen, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dann kann er uns auch nicht den Weg weisen mit seinen Augen. Aber eben, Hohelied 4 zeigt uns, was das für den Herrn bedeutet. Dieser Blick der Erlösten auf ihn. Jetzt bis dahin eine Frage. Ja, gerne. Ah, jetzt hier in Hohelied 4, Vers 9, ob das ein Hinweis ist auf die Bekehrung. Man könnte natürlich sagen, eben ein solcher erster Blick braucht es ja bei der Bekehrung. Aber hier geht es ja bereits um die feste Verbindung, sie sind verheiratet. Aber du kannst natürlich den Vers trotzdem anwenden, eben auf die erste Begegnung mit dem Herrn. Dort war es das erste Mal, ganz genau. Ja, in dem Sinn meinst du das. Aber hier sagt das ja schon nach einiger Zeit. Aber du kannst sagen, ja, das hat damals begonnen bei diesem ersten Blick. Ja, und da kannst du genau den Bezug herstellen. Unbedingt. Und das spricht ja auch irgendwie von dieser ersten Liebe, von der der Herr spricht in Offenbarung 2 zu Ephesus. Dort ist es allerdings traurig. Der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Aber das, was du eben ansprichst, dieser erste Blick, der das Herz von Salomo geraubt hat, das ist die Bekehrung. Doch, also absolut. Ich habe eben gemeint, du würdest jetzt auf den momentanen Blick beziehen, sondern auf den ersten, klar, natürlich. Dann Vers 10, er nennt sie meine Schwester, meine Braut. Und das ja schon in Vers 9, meine Schwester, meine Braut. Übrigens das Wort Braut auf Hebräisch, Kalla, heißt ganz wörtlich die Vollkommene. Das kommt von einer Wurzel, das den Gedanken von Vollkommenheit ausdrückt. Und drum im Hebräischen Ohr schwingt immer das Vollkommene mit. Und da haben wir letztes Mal gelesen aus Hebräer 10, nur in einem anderen Zusammenhang, aber das können wir auch eben im Zusammenhang mit dem Namen Braut gerade wiederholen. Hebräer 10, Vers 14, ja, danke.
Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden.
Jawohl. Also, durch das Opfer des Herrn Jesus sind die Erlösten vollkommen gemacht. Und sie sind zu seiner Braut geworden. Und Paulus sagt in 2. Korinther 11, ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Allerdings jetzt im Hohenlied, da sind wir schon weiter, wir haben das jetzt immer wieder gesehen, das Wort Braut meint im Hohenlied die bereits verheiratete junge Ehefrau. Aber eben das Wort bedeutet ganz wörtlich die Vollkommene. Aber noch eine Ergänzung, die ich da nicht erläutert habe, als wir letztes Mal diesen Vers angeschaut haben. Wir haben nur gesehen, mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht. Aber dann wird gesagt, die geheiligt werden. Und ich habe ja letztes Mal erklärt, vollkommen gemacht ist ein Aorist im Griechischen, das heißt eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung, das ist vollendet. Das ist eine Tatsache und das bleibt für immer. Aber die geheiligt werden, das ist im Griechischen ein Durativ. Das heißt eine Handlung, die fortlaufend ist. Also, wer sind diese Vollkommenen? Das sind die, die in der Praxis, im praktischen Leben, in einem Prozess geheiligt werden. Das ist ein Prozess ab der Bekehrung, eben ab diesem ersten Blick. Und dieser Prozess geht durch das ganze Leben hindurch. Und da haben wir eigentlich gerade in einem Vers Stellung und praktischer Zustand. Immer wieder im Neuen Testament muss man unterscheiden zwischen Stellung, das ist das, was wir in Christus sind und haben, und das ist abgeschlossen und das ist vollkommen. Aber jetzt ist es natürlich mit der Praxis noch anders. Und die Praxis muss sich orientieren an der Stellung. In der Praxis würde ja niemand behaupten, das Wort sei auf uns anwendbar, wir sind vollkommen gemacht. In der Praxis nicht, aber in unserer Stellung vor Gott, weil durch das Werk des Herrn Jesus alle Sünden weggetan sind, von dem ganzen Leben, auch die in der Zukunft sind. Und bei der Bekehrung rechnet Gott dieses Werk einem Menschen vollkommen zu. Und damit ist er vollkommen in seiner Stellung vor Gott. Aber wie das jetzt im praktischen Leben aussieht, das ist anders. Und das praktische Leben muss sich eben an der Stellung orientieren. Und die Stellung ist also nicht ein Kopfkissen, sondern die Stellung ist eigentlich eine Ermutigung, um das auch in der Praxis umzusetzen. Also ganz im Sinn von Würde verpflichtet. Wir haben diese Würde, vollkommen gemacht zu sein, auf immer da. Und darum wollen wir tagtäglich uns von dem Herrn praktisch heiligen lassen. Und das wäre also die Bemerkung zu meine Braut, aber er sagt meine Schwester. Warum nennt er sie meine Schwester? Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber mindestens zur Wiederholung. Also es ist ein Kosename, unbedingt. Ein Kosename, aber das kommt jetzt für einen in der westlichen Kultur ein bisschen fremd durch. Wie? Ja, die innige Gemeinschaft, wie man sie im Orient ausdrückt, und zwar als Glieder des Volkes. Nicht wahr? Petrus spricht die Massen, die Volksmassen bei seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 an mit Brüder. Er spricht irgendwelche Leute aus dem Volk Israel, spricht er an mit Brüder. Das machen wir eben nicht als Schweizer. Höchstens die zur gleichen Partei gehören, die würden sich sagen Genosse. Ja, aber auch nicht bei allen Parteien. Aber eben Brüder innerhalb eines Volkes. Und Sulamit ist eben eine Israelitin, Salomo auch. Und darum sagt er meine Schwester. Wir sind vom gleichen Volk. Und das ist natürlich für eine gottgemäße Ehe absolute Grundlage, dass man als Gläubiger nur eine Gläubige heiratet. Als Gläubige nur einen Gläubigen heiratet. Und das ist nicht nur eine Empfehlung des Wortes Gottes, sondern es ist ein Befehl. Also wer das bewusst eben so nicht macht, als Gläubiger eine Ehe eingeht mit einem ungläubigen Partner, der handelt gegen Gottes Gebot. 2. Korinther 6, Vers 14.
Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial?
Belial ist ein anderer Name für den Satan.
Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes.
Danke, bis dahin. Also hier wird es ganz klar gesagt, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das Bild vom Joch ist also aus der Landwirtschaft genommen. Man jocht zum Beispiel zwei Esel zusammen, um zu pflügen, oder zwei Rinder, aber niemals ein Rind und ein Esel. Das wäre ein ungleiches Joch und das ist wirklich ein Schmerz für beide Tiere, denn sie haben einen anderen Schritt und damit gibt es dann ganz schlimme Druckstellen beim Joch am Hals. Also, so hat auch schon das Gesetz Mose vorgeschrieben, dass man kein ungleiches Joch in der israelischen Landwirtschaft benutzen durfte. Und das wird jetzt geistlich von Paulus übertragen, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Und in der Ehe ist man natürlich gerade so zusammengejocht als Paar. Und es wird hier klar gesagt, das geht nicht, ein Gläubiger und eine Ungläubige. Licht und Finsternis und so weiter, das geht nicht. Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn eine Ehe besteht und jemand kommt später zum Glauben. Und natürlich ist dann ein ungleiches Joch da, aber da sagt das Wort Gottes in 1. Korinther 7, dann muss derjenige, der zum Glauben gekommen ist, das als Chance sehen, den anderen zu gewinnen. Und da war die Frage bei den Korinthern, ja, wie ist das in einem solchen Fall? Dürfte man die Ehe auflösen? Und er sagt, nein. Sondern, was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Und also 2. Korinther 6 muss man nicht auf diese Situation beziehen, sondern es geht darum, als Gläubiger, der vor der Entscheidung der Ehe steht, da gibt es keine andere Möglichkeit, als nur eben einen gläubigen Partner zu wählen. Und das entspricht im Volk Israel dem Befehl von 5. Mose 7, Da wurde ausdrücklich gesagt, dass die Israeliten sich nicht verheiraten dürfen mit Leuten aus den anderen Völkern, weil die dann ihren Götzendienst nach Israel hineinbringen würden. Und so war es also ganz klar, als Israelit eine Israelitin, als Israelitin einen Israelit. Und darum hat das seine besondere Bedeutung, wenn er sagt, meine Schwester. Und das ist eben eine wunderbare Grundlage für eine Ehe, wenn Mann und Frau auch im Allerwichtigsten im Leben eine absolut gemeinsame Basis haben. Und das Glaubensleben, das ist das Zentrale unseres Seins. Und da sagt er, wie schön ist deine Liebe, wie viel besser ist deine Liebe als Wein. Ich war, das haben wir gesehen, wo die Braut das umgekehrt gesagt hat. Wo? Ja, Kapitel 1. Und zwar Vers 2. Oder Vers, es ist eigentlich schon noch Vers 1. Am Schluss von Vers 1. Liest du, Jerry?
Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Duft sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen.
Ja, danke. Also, sie sagt das. Deine Liebe ist besser als Wein. Übrigens, damals, als wir Vers 1 betrachtet haben, da habe ich das nicht erklärt, warum wird im Satz die Person gewechselt. Nicht wahr? Wir sind so erzogen worden in der Schule, das ist ein absolutes No-Go. Wir haben gelernt, wie man Aufsätze schreibt und man darf in einem Satz nicht plötzlich die Personen wechseln. Das geht überhaupt nicht. Und das wurde so belehrt, das ist ein Fehler. Und da muss man sich eben im Klaren sein. Wir haben Deutsch gelernt. Und es kommt dazu, ein formalisiertes Deutsch. Nicht wahr? Deutsch in der heutigen Zeit ist nicht dasselbe wie vor 300 Jahren. Da gab es kein Duden. Und darum haben die Leute, die Schmied waren, als sie eben in in früheren Jahrhunderten einen Familiennamen annehmen mussten. Die einen haben geschrieben Schmied mit IE und die anderen haben eben nur mit I geschrieben und andere haben sich geschrieben Schmied mit D, aber andere mit Schmidt mit DT. Jeder konnte schreiben. Das ist im Prinzip das, was bei uns heute bei WhatsApp läuft. Es gibt keine Regel, wie man Schweizerdeutsch schreiben soll. Man schreibt einfach drauf los. Und später, ja eben, einen Duden gab es damals nicht, aber mit dem, dass man eben Sprachregelungen eingeführt hat, hat man die Sprache begonnen zu systematisieren. Und darum auch in der Schule lernt man ein systematisiertes Deutsch. Aber in der Sprachwissenschaft, wenn man zum Beispiel irgendeine neue Sprache untersuchen soll, analysieren soll, um dann ein Alphabet dafür zu geben und nachher die Bibel zu übersetzen. In der Sprachwissenschaft lernt man eine Grammatik, die man beim Analysieren einer Sprache aufstellen muss. Da soll man nicht das schreiben, wie die Sprache sein soll, sondern wie die Sprache ist. Also die Grammatik soll nicht präskriptiv sein, vorschreibend, sondern deskriptiv. Und dann beschreibt man eben auch die einen Leute, die sprechen so, und die Leute im Nachbardorf, die gleiche Sprache sprechen, die würden das eher so sagen. Aber man kann nicht sagen, die sprechen richtig und die falsch. Man beschreibt die Sprache, wie sie ist. Und im Hebräischen der Bibel ist das auch so, die Sprache ist viel lebendiger als unsere formalisierte Sprache. Aber wir können uns trösten, das ist nicht nur im Deutschen so, sondern im Arabischen. Und zwar schon vor Jahrhunderten haben arabische Grammatiker ganz stark systematisiert, das Arabische. Und damit auch ein gewisses Korsett der Sprache auferlegt. Und das hat das Hebräische nicht. Das ist so wendig und lebendig. Und zwar so, wie wir eben auch im Alltag reden. Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Das geht ihr so durch den Kopf. Aber noch bevor sie den Satz in Gedanken zu Ende gesprochen hat, spricht sie ihn direkt an, denn deine Liebe ist besser als Wein. Und wir haben ja damals gesehen, der Wein ist in der Bibel immer wieder ein Bild der natürlichen, irdischen Freude. Und sie drückt aus, die Liebe des Herrn, jetzt in der Übertragung auf die Erlösten, sie ist besser als alle irdischen Freuden. Das ist übrigens nicht das Gleiche wie weltliche Freuden. Weltliche Freuden sind sündige Dinge, an denen Menschen sich erfreuen. Aber irdische Freuden, das sind die Dinge, die Gott in die Natur hineingelegt hat, dass wir uns daran freuen dürfen. Also man muss unbedingt unterscheiden zwischen irdischer Freude und weltlicher Freude. Aber es ist wichtig, eine irdische Freude, die kann auch eine weltliche Freude werden. Nämlich wenn Musik, schöne Musik ist etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Aber wenn die Musik einen zu wichtigen Platz einnimmt im Herzen eben, und den ersten Platz des Herrn streitig macht, dann wird es zum Götzen. Und dann wird aus einer irdischen Freude eine weltliche Freude. Und da muss man sich immer selber prüfen. Bei irdischen Freuden, das ist nicht Sünde. Das hat Gott uns gegeben. Aber es ist eine Frage des Gewichtes und der Stellung. Und nun, sie sagt, deine Liebe ist besser als Wein. Wie wir das lesen in Psalm 73, Vers 25, neben dir habe ich an nichts Freude auf Erden, sagt der Psalmist. Also neben dem Herrn verblasst eigentlich alles, was Gott uns an natürlichen, schönen Dingen geschenkt hat. Aber jetzt sagt das der Herr hier, von der Liebe der Braut. Auch umgekehrt, was eben die Liebe der Erlösten für ihn bedeutet. Und das ist so ergreifend. Eben weil wir immer so stark auf uns konzentriert die Dinge wahrnehmen. Eben der Herr liebt mich, der Herr bedeutet das und das für mich. Aber wir denken kaum darüber nach, was es umgekehrt ist. Aber gerade das Hohelied lernt uns eben, von uns wegzukommen und eben diese Stufe, die wir schon früher mal als Stufe 2 in der Liebe betrachtet haben, in Kapitel 6, Vers 3, sie sagt, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Sie denkt an ihn. Sie gehört ihm und zuerst an ihn, aber dann an sich. Und dann die nächste Stufe ist eben Kapitel 7, Vers 11. Da sagt sie, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da denkt sie jetzt wirklich nur noch so, wie er das empfindet. Nicht mehr sich. In der allerersten Stufe, das war ja in Kapitel 2, Vers 16, da sagt sie, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Sie denkt nur an sich, was er für sie ist und dann in zweiter Linie noch, ich bin sein. Aber eben Stufe 2, ich bin meines Geliebten, er kommt an erster Stelle. Nicht zuerst sie, mein Geliebter ist mein, sondern sie denkt zuerst an ihn und dann an sich und auf der dritten Stufe denkt sie eben nur noch an ihn. Und weiter sagt er in Vers 11, Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Und der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Woran denken wir sofort bei dem Ausdruck Honig und Milch? Ja, das Land von Milch und Honig, das ist das verheißene Land, das Land Gottes. Das war dieser Reichtum, den Gott dem irdischen Volk verheißen hatte. Und bevor sie ins Land hineingingen, sagt er schon in 5. Mose, euch habe ich das Land gegeben. Bevor sie es besaßen, konkret, hat er schon gesagt, es gehört euch. Aber dann in Josua 1 sagt Gott zu Josua, jede Fußsohle, auf die ihr tretet, euch habe ich es gegeben. Und so können wir es übertragen, das Land für das irdische Volk Gottes entspricht den himmlischen Segnungen, die die Gemeinde bekommen hat. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Diese himmlischen Segnungen, die sind uns gegeben. Er sagt nicht, wir werden gesegnet werden, sondern hat uns gesegnet, abgeschlossen, ein Aorist, hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Also wir sind bei der Bekehrung, wo das ganze Werk des Herrn Jesus uns zugerechnet wurde, da sind wir steinreich geworden. Aber jetzt kommt eben die Praxis dazu. In der Praxis muss man diese Dinge sich aneignen und sehen, worin bestehen eigentlich diese Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Was heißt das, ich habe ewiges Leben? Was heißt das, ich habe völlige Vergebung? Was heißt das, ich bin gerechtfertigt worden? Was heißt das, ich gehöre jetzt zu den Söhnen Gottes? Und je mehr man diese Dinge erfasst, dann kommt die Freude. Und dann erobert man das Land, tritt mit den Fußsohlen drauf. Also diese praktische Inbesitznahme. Und nun sagt er von Sulamit, Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Das heißt, sie spricht genau von diesen Reichtümern. So wie Paulus in Epheser 1, Vers 3, er ist so voll von diesen Reichtümern, man kann sagen, des geistlichen Landes, dass er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Ich will jetzt nicht mehr alles wiederholen, aber der Satz war sowieso nur der Anfang. Der Satz geht nämlich von Epheser 1, Vers 3 bis und mit Vers 14. Es ist der längste Satz im Neuen Testament. Auf Griechisch ist es ein Satz. Das heißt, der Apostel Paulus ist so erfüllt davon und spricht davon. Das entspricht genau dem. Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Und vorher schon, Honigseim, träufeln deine Lippen, meine Braut. Wieder vollkommene. Und so sehen wir, was das für den Herrn bedeutet, wenn wir eben voll sind von diesen Dingen und auch davon sprechen. Ich meine, es gibt manchmal die Erfahrung, man wird bei Gläubigen eingeladen und den ganzen Nachmittag, wenn man nachher wieder zurückdenkt, hat man gesprochen über die Ferien und dann über Immobilien und allgemein so über den Goldkurs und die Wirtschaft und dann hat man noch gesprochen über, aber praktisch nicht über den Herrn und was wir im Herrn haben. Und das ist doch traurig. Aber der Herr sagt, Honig sein, träufeln deine Lippen, meine Braut. Ja, hier haben wir Honig und Milch auf dem Bild. Und Israel ist das Land, das von Milch und Honig fließt. So nennt es Gott schon in 2. Mose 3, Vers 8 gegenüber Moses. Jetzt, was bedeutet das ganz genau? Das hat sehr viel mit Ökologie zu tun. Das Land Israel ist von Gott so konzipiert worden, zweiteilig. Es gibt dieses grüne Land, wie man im NASA-Bild sieht, dieser grüne Teil, das ist das Gebiet des Ackerlandes. Ideal für Ackerbau, aber auch für alle möglichen Fruchtbäume, von denen man Fruchtsäfte gewinnen kann. Und Dwasch, Honig, meint im Hebräischen nicht nur Bienenhonig, sondern auch eben eingedickte Fruchtsäfte, wie zum Beispiel Dattelsäfte, kann man das Brot streichen, so dick gemacht. Und es ist gut, sehr, sehr gut. Das ist eben das Land von Honig. Aber dann sehen wir hier die judäische Wüste. Da kann man keine Landwirtschaft machen mit Ackerbau, aber es ist ideal, und auch die Negev-Wüste, ideal für Schafzucht und Ziegenzucht. Im Nahen Osten muss man zwischen Ackerbau und Kleinviehzucht strikt trennen. Und das gilt nicht nur für Israel, sondern für alle Länder rund ums Mittelmeer. Es gibt sogar von der EU ein ganz gewichtiges Schreiben über die ökologischen Gefahren der Mittelmeerländer. Und es ist so, wenn man in diesen Ländern mit Schafherden und Ziegenherden über landwirtschaftliches Gebiet geht, also Acker, in der kürzester Zeit kann man fruchtbares Gebiet in eine Wüste verwandeln. Weil diese Tiere, die Grasnarbe unten tief unten abbeißen und die schlimmsten sind die Ziegen, noch tiefer. Und darum ist es ökologisch ganz wichtig, man muss im Land Israel beides trennen. Und das hat man in biblischen Zeiten eben strikt befolgt. Und darum ging David von Bethlehem, gerade an der Grenze zur Wüste Judäa, in die Wüste und hat da seine Schafe gehütet. Und den größten Teil des Jahres hat man dort genügend Gras und Futter. Grün bis verdorrt, alles, je nach Monat. Und eben auch die Wüste Negev ist dafür geeignet. Und so ist die Wüste Judäa eben das Land, das von Milch fließt. Das ist die Milch der Schafe und der Ziegen. Hier sieht man das ein bisschen konkret, wie das aussieht. Wüste Judäa und die Regenzeit findet ja statt von zweiter Hälfte Oktober bis Ende März. Und da verwandelt sich die Wüste an vielen Stellen in solche grüne Teppiche. Und man hat da so viel Nahrung für die Ziegen. Aber eben das Ackerland, das ist dann das Land, das von Milch und Honig fließt, wo man unter anderem zum Beispiel auch Dattelzucht betreibt. Natürlich haben wir gesehen, das Hohelied hat eben nicht nur eine geistliche Bedeutung, sondern auch eine wörtliche. Sie zeigt das Eheleben und sie zeigt auch die Schönheit der Intimität in der Ehe. Und natürlich ist Vers 11 auch eigentlich die Beschreibung von einem intimen Kuss, wenn er das so sagt. Milch und Honig ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Das Hohelied zeigt, dass die Intimität eben nicht etwas Hässliches ist, sondern etwas, was eben in die Ehe hineingehört. Und darum sagt der Apostel Paulus in Hebräer 13, können wir das aufschlagen, Hebräer 13, Vers 4. Liest du, Jerry?
Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.
Ja. Diese Aussage, die Ehe sei geehrt in allem, bedeutet in allen Bereichen. Die Ehe besteht aus ganz verschiedenen Aspekten. Und es ist wichtig, dass eine Ehe eben so geführt wird, dass alle Aspekte ihre Bedeutung und ihren Platz haben. Und ein Aspekt ist eben auch die Intimität. Und wir wissen genau, wie früh das in das Christentum hineinkam, dieser Gedanke, da ist etwas Minderwertiges, gelinde gesagt. Die Sexualität sei etwas Minderwertiges in der Ehe. Aber woher kam dieses Denken? Das kommt nicht aus der Bibel. Die Bibel sagt, die Ehe sei geehrt in allem. Von den Griechen, ja. Und zwar, was sagst du? Von Plato ganz speziell. Platon hat gelehrt, dass die Materie minderwertig sei. Nur das Geistige, das hat er quasi angesiedelt ganz oben, das Geistige, das ist gut und die Materie ist minderwertig. Und diese Gedanken wurden weiterentwickelt im Neoplatonismus, also eine Philosophie, die auf Platon aufbaut und dann noch ein bisschen verändert hat. Und genau diese Philosophie kam rein, ganz besonders am Ende des ersten Jahrhunderts, über die Gnostiker. Das waren ihr Lehrer, die haben diese Gedanken aufgenommen und ins Christentum hineinbringen wollen. Und die haben dann gelehrt, Jesus sei nicht im Fleisch gekommen. Weil Materie ist ja minderwertig. Also kann es gar nicht sein, dass er ein wirklicher Mensch geworden ist. Aber wir wissen, 1. Johannes 4, der Apostel Johannes schrieb als Kampfschrift den 1. Johannesbrief, um genau diese Irrlehre zu bekämpfen. Und er sagt, jeder Geist, der nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen, ist nicht aus Gott. Aber diese Gedanken, die haben versucht zu beeinflussen. Es wurde ganz massiv eben abgewehrt, gerade durch die ersten zwei Johannesbriefe, durch das Johannesevangelium auch, das eben schon in Kapitel 1, Vers 14 betont, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Er wurde ein wirklicher Mensch. Aber diese Gedanken sind ganz subtil reingekommen, dann immer mehr im zweiten Jahrhundert. Und darum kam dann die Idee auf, eigentlich ist es ein höherer Stand, wenn jemand gar nie heiratet. Und dadurch kam dann das Eremitentum auf. Also Leute, die gingen in die Wüste und lebten dort ganz allein. Und das wurde ein richtiger Trend, sodass dann die Eremiten gar nicht mehr so allein waren und haben sich zusammengeschlossen und so entstanden die Klöster und das Mönchtum. Und davor hat der Apostel Paulus prophetisch gewarnt in 1. Timotheus 4, wenn wir das kurz aufschlagen können. Liest du ab Vers 1, Jerry?
Ja. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, durch den Heuchelei von Lügenreden, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen.
Nach Vers 4.
Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet.
Ja, also die Gnostiker, die haben übrigens gelehrt, es gäbe einen bösen Gott und einen guten Gott. Und der böse Gott habe die Welt erschaffen mit der Materie. Und der gute Gott das Geistige. Und immer wenn eine Frau ein Kind gebiert, macht sie eigentlich etwas Schlimmes, denn da wird ein Geist quasi in die Materie hineingebunden. Und dann muss der aber quasi erlöst werden. Und sie sprachen eben von Jesus, aber es war ein anderer Jesus. Es ist eben nicht der Jesus, den uns die Bibel vorstellt, der diese Geister, die so in der Materie gebunden sind, befreien, gekommen sei, um sie zu erlösen und sie zu befreien. Und darum verstehen wir, dass der Apostel Paulus sagt, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Alles Geschaffene ist nicht von einem bösen Gott und ist nicht etwas Minderwertiges, wie Platon gesagt hat, sondern es ist grundsätzlich als Geschöpf Gottes gut, nicht verwerflich. Und wir dürfen eben Speise nehmen, Pflanzen und Tiere essen, wie das das erste Buch Mose uns zeigt. Und er sagt, es ist nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort, denn Gott gibt uns die Erlaubnis, Pflanzen zu essen, 1. Mose 1, und auch Fleisch zu essen, 1. Mose 9. Und es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Jedes Mal, bevor wir essen, beten wir, und dadurch wird das quasi bewusst aus der Hand des Schöpfers genommen. Das ist nämlich nicht ein Fressen, eben ein falscher Umgang mit Materie, sondern Essen, aus der Hand Gottes nehmen. Nun, Paulus sagt in Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, hat jemand in der Übersetzung in den letzten Zeiten? Ja? Luther schon. Also das ist ungenau übersetzt. In den letzten Zeiten, das steht in 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen. Aber hier, der griechische Ausdruck meint wirklich spätere Zeiten. Das heißt, Zeiten, die auf die Epoche der Apostel folgen werden. Und tatsächlich ist das gekommen im 2. und 3. Jahrhundert. Und da heißt es, dass eben etliche von dem Glauben abfallen werden. Das heißt, von dem biblischen Glaubensgut, wo auch gelehrt wird, die Ehe sei geehrt in allem, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Und das zeigt, es gibt dann ganz verschiedene Richtungen. Immer wenn über falsche Lehren gesprochen wird in der Bibel, ist es in der Mehrzahl. Wenn über die richtige Lehre gesprochen wird, steht es immer in der Einzahl, die Lehre, die gesunde Lehre, die Lehre. Nicht Lehren. Es gibt eine Lehre der Bibel und nicht mehrere Lehren. Aber bei den falschen Lehren, da gibt es alle Varianten. Und darum sagt auch Hebräer 13, dass wir uns bewahren sollen von Fremden, von mancherlei und fremden Lehren. Fremd, dem Wort Gottes, mancherlei, das heißt sehr viel Variation, alle Möglichkeiten sind da. Und hier werden sie genannt Lehren von Dämonen. Und was lehren sie jetzt hier? Vers 3, sie verbieten zu heiraten. Das ist das Problem vom Zölibat, wo man behauptet hat, das sei ein höherer Stand, weil eben die Sexualität in der Ehe eigentlich etwas Minderwertiges sei. Also, verbieten zu heiraten, das ist Zölibat, und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung. Das ist Askese. Und das ist eben auch entstanden aufgrund dieses Gedankens, es ist eigentlich etwas Minderwertiges, wenn man sich am Essen freut. Das ist so irdisch. Ja, das ist irdisch. Aber irdisch ist nicht automatisch gleich weltlich. Und da hat eben der Feind, das sind betrügerische Geister, die solche falschen Gedanken hineinbringen, eben Eingang gefunden. Ja, das ist eigentlich besser, die aufs Essen verzichten und asketisch leben, die sind eben diesem Irdischen enthoben auf einer höheren Stufe. Aber es ist vollkommen falsch. Das, was Gott geschaffen hat, das kommt von ihm. Und wenn wir es aus seiner Hand nehmen, dann ist es geistlich. Ja, und das war so ein kurzer Exkurs, eben um zu zeigen, das Hohelied spricht über Intimität. Das ist jetzt ein Beispiel, aber die Kapitel sind voll davon. Aber eben in sauberer Sprache und so, um zu zeigen, was die Schönheit der Ehe in Gottes Gedanken ist. Und das führt uns jetzt weiter zu dem Thema von dem verschlossenen Garten. Aber zuerst noch etwas. Er sagt zu ihr, und der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Was bedeutet das? Nun, mögen wir uns erinnern, letztes Mal haben wir doch gesehen, wie Salomo Sulamit herabruft von den Bergen in Vers 8. Mit mir vom Libanon herab, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen. Und dann vom Gipfel des Amana auf dem Anti-Libanon und dann vom Hermon, dem Hauptgipfel Senir und vom Hermon. Und wir haben gesehen, was das prophetisch bedeutet letztes Mal. Der Überrest, der auf diese Berge fliehen wird, bei Beginn der großen Drangsal. Und wir haben diese Stellen gelesen im Psalm 42, 43, wo der Überrest, der geflohen ist, Jerusalem fluchtartig verlassen musste, den Gottesdienst dort verlassen musste. Also ich spreche in der Vergangenheit, obwohl alles in der Zukunft sein wird. Und sie sind traurig, ihre Seele ist niedergeschlagen. Das ist eine große Not, durch die die Gläubigen in der Zukunft nach der Entrückung hindurchgehen müssen. Aber jetzt sagt der Bräutigam, der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Das waren zwar schwierige Zeiten, schwierige Wege, aber dieser Duft, den sie bekommen hat vom Libanon, wo sie war, ist ein wunderbarer Duft für den Geliebten. Und so ist es auch, wir gehen durch Nöte hindurch und eben wie diese Flucht auf den Libanon, aber der Libanon ist der Berg mit den Zedern. Und die Zedern, die haben eben einen ganz besonderen Geschmack. Die Motten mögen das nicht, aber hoffentlich wir. Ich meine, mit Zedernholz kann man Motten vertreiben in den Schränken. Einfach für die, die es nicht wissen. Aber es ist ein starker, aromatischer Geschmack. Das ist der Duft des Libanon. Und so ist es auch, wenn wir durch schwere Wege geführt wird. Aber das ist etwas, was dann irgendwie wie ein Duft an uns haftet. Und der Herr schätzt das. Und darum sagt er das unter all diesem Lob, der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Und es ist so, wenn wir auch gerade Zeugnisse lesen von Gläubigen, die besonders schwere Wege gegangen sind und haben sich überlegt, aber was wäre, wenn die einfach ein 0815 Leben gehabt hätten. Alles wäre einfach so, ja, gegangen. Aber einfach, wo haben sie den Herrn erlebt? Aber es ist ja gerade so, dass durch diese schweren Wege im Leben, wo wir hindurchgeführt werden, da erleben wir den Herrn auf besondere Weise. Und das trägt eben diese Attraktivität, kann man sagen, der Braut bei. Der Duft deiner Gewänder ist wie der Libanon. So, und jetzt zum verschlossenen Garten. Er vergleicht die Braut mit einem Garten. Und zwar einen, der abgeschlossen ist. Sie ist nur für ihn, für niemand anders. Wir haben das jetzt schon mehrmals betont in den früheren Kapiteln. Das Ja bei der Hochzeit ist ein Nein für alle anderen. Und verheiratet sein ist eine exklusive Sache. Ein verschlossener Garten. Und er sagt, eine verschlossene Born, eine versiegelte Quelle. Also eine Quelle, die sogar ein Siegel dran hat, damit man auch kontrollieren kann, dass ja niemand anders von dieser Quelle getrunken hat, als nur der Besitzer. Und das Ganze wird noch großartiger, wenn wir bedenken, Vers 13, was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatbäumen. Das Wort Lustgarten ist auf Hebräisch Paradies. Ja, heißt Paradies. Also dieser Garten ist ein Paradiesgarten. Und übrigens, der Ausdruck Paradies oder Paradies bedeutet ein Garten, der umzäunt ist. Also nicht ein frei zugänglicher Garten, sondern abgeschlossen. Nicht einfach so zugänglich. Und das preist er an ihr. Sie ist nicht zugänglich für andere, nur für ihn. Und Sie ist gewissermaßen ein Garten, in dem alles Mögliche wächst. Ja, er sagt, was dir entsprost. Es ist ein Lustgarten oder ein Paradies von Granatbäumen samt edlen Früchten. Das sind die edlen Früchte des Granatbaums. Und dann sagt er, Zyperblumen, Narden und so weiter, alles zählt er auf. Also er zählt eigentlich alles Einzelheiten auf, die die Person und das gesamte Wesen seiner Frau ausmacht. Und ich habe das immer wieder betont im Hohen Lied, beide, der Mann und die Frau, sind nicht Grossisten, die einfach so sich pauschal toll finden, sondern Detailisten, die genau beschreiben, was ist eigentlich so wunderbar an dir. Und das kommt hier wieder zum Ausdruck. Er beschreibt eigentlich alles, was ihre Person ausmacht, und zwar als eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Und dazu könnten wir lesen aus Sprüche 5. Und es ist derselbe Salomo, der da einen Sohn unterweist und ihn warnt vor dem, dass er seine Ehe kaputt macht. Kapitel 5, Vers 15.
Trink Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen. Möge nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen. Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gämse, ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer Unbekannten umarmen?
Ja, danke. Also, trink Wasser aus deiner Zisterne, das deiner muss man betonen, und fließendes aus deinem Brunnen. Und merken wir die direkte Verbindung zu Hohelied 4, wo er seine Frau nennt ein verschlossener Garten, ein verschlossener Born. Ein anderes Wort für Quelle, verschlossene Quelle, eine versiegelte Quelle. Und dann in Vers 15, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers, Bäche, die vom Libanon fließen. Da haben wir dann nochmals den Gedanken mit der schwierigen Zeit auf dem Libanon. Ja, und Jerry, du könntest in deiner Übersetzung etwas verbessern. Und zwar, Vers 16 sollte man als Frage übersetzen. Nicht mögen nach außen, sondern sollen. Das hebräische Wort kann heißen mögen oder sollen. Aber man muss es als Frage übersetzen, denn sonst ist das genau, macht das alles wieder durch, was vorher gesagt worden ist. Sollen nach außen sich ergießen, deine Quellen, deine Wasserbäche, auf die Straßen. Und die Frage ist, natürlich nicht, auf keinen Fall. Das heißt eben, dass auch gerade was die Intimität der Ehefrau anbetrifft, das ist nur für den Ehemann. Und das ist natürlich etwas Wichtiges, das kommt auch in der Kleidung zum Ausdruck. Und wir leben besonders seit den 60er Jahren in einer Zeit, wo man versucht hat, diesen Zaun um den Garten abzubrechen. Man hat offen erklärt auf den Straßen, als die Jugendlichen diesen Protest zum Ausdruck brachten, die Ehe ist ein Auslaufmodell, das ist Schnee von gestern, wir sind frei. Und die Kleidung hat sich diesen Forderungen angepasst, und zwar auf eine Art und Weise, sodass eigentlich das, was von Intimität spricht, sichtbar wird. Und sogar durch die Art, wie geschneidert wird, eben unterstrichen wird. In einem Jahr im Sommer sind die Kleider im Bauchbereich zu kurz, und im anderen Jahr sind die sind die Hosen ganz anders geschnitten, viel enger, aber immer, dass bestimmte Bereiche des Körpers betont werden, aber so, dass man sagen muss, da wird ja das Wasser rausgeleitet auf die Straße, für die Öffentlichkeit. Und er sagt, sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen. Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet. Und wir sehen, wie offen die Bibel über Intimität spricht. Und es ist nichts Derbes daran. Das ist vielleicht auch etwas, was uns hilft, jetzt mehr die Kinder erziehen, dass man über diese Dinge eben nicht verschämt spricht, sondern offen, aber eben in einer Art und Weise, die niemanden verletzt und auch ein Kind in seinem Alter nicht überfordert. Es muss immer entsprechend sein der Entwicklung, dem Entwicklungsstand. Aber die Bibel spricht so und zeigt wirklich, die Ehe sei geehrt in allem. Jetzt gehen wir die Früchte durch. Also da haben wir Granatäpfel. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatbäumen samt edlen Früchten. Das sind diese Früchte des Granatbaums. Und sieht man hier, sehr oft bildet die Granate mit ihren Fruchtblättern einen Davidstern. Manchmal sind es aber auch sieben. Aber sehr oft findet man die Version mit sechs. Es ist ein perfekter Davidsstern. Ein Hinweis auf den Messias nach 4. Mose 24, Vers 17, wo Bileam sagt, ein Stern geht hervor aus Israel und ein Zepter erhebt sich aus seinen Seiten, aus Jakob. Und das ist ein Hinweis auf den Messias, der kommen soll und dann wird ein Stern aufgehen. Und wir hatten ja vor einiger Zeit gerade die Granate schon besprochen, im Zusammenhang mit Kapitel 4, in den ersten Versen. Und wir sehen, das spricht eben ganz besonders von Fruchtbarkeit. All diese Hunderten von Samen. Nun spricht das in neutestamentlicher Sprache von der Frucht des Geistes. Liest uns, Jerry, Galater 5, 22.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden.
Ja, das reicht. Also, auffällig ist in der Einzahl die Frucht des Geistes und dann wird aber aufgezählt 9 Einzelheiten. Liebe, Freude, Friede, Langmut. 9 Einzelheiten, aber die machen die Frucht aus. So wie all diese erfrischenden Fruchtsamen in der Granate, die machen die Frucht aus. Und wenn also hier der Ehemann sagt, was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatbäumen samt edlen Früchten, dann sehen wir die andere Seite. Wir denken oft daran, ja, ich möchte gerne, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar wird. Mit Liebe, Friede, Freude und so weiter. Aber denken wir daran, was das für den Herrn bedeutet. Wenn er uns sieht, dass diese Dinge in unserem Leben praktisch umgesetzt werden, dann ist es genau das, was er sagt. Du bist ein Paradies für mich. Also das Hohelied weckt eine ganz andere Sichtweise in der Beziehung zwischen uns als Erlösten und dem Herrn. Und dann könntest du noch lesen, Hebräer 12, Vers 11.
Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt worden sind.
Danke. Also da haben wir wieder eine Frucht. Nicht die Frucht des Geistes, sondern hier wird hier genannt die Frucht der Gerechtigkeit. Und in Römer 6, 22 haben wir noch einen Ausdruck. Bitte.
Ja. Jetzt aber von der Sklaverei freigemacht, von Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht der Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Jawohl, es ging einfach um den Ausdruck in 6,22, die Frucht zur Heiligkeit. Die Frucht des Geistes, die Frucht der Gerechtigkeit, die Frucht zur Heiligkeit. Und da sehen wir diesen Zusammenhang mit den Granatbäumen samt edlen Früchten. Aber nachher geht er weiter und spricht wieder von der Zyperblume. Die hatten wir ja schon, die Hennablume. Und die Bedeutung wüssten wir auch schon, aber das werden wir nächstes Mal dann noch wiederholen. Und er spricht dann über Narde, Safran, Würzrohr, Zimt. Und all das schauen wir uns im Detail an und auch, was die geistliche Bedeutung davon ist. Vielleicht noch abschließend, weil wir gelesen haben in Vers 12 schon, die Braut ist nicht nur ein verschlossener Garten, sondern eine versiegelte Quelle. Und dazu lesen wir aus Johannes 7, 37. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, muss man sich vorstellen, Tausende sind versammelt im innersten, im Vorhof des Tempels, im Frauenvorhof, und da steht ein Mann auf und ruft ganz laut.
An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Jawohl. Also der Herr sagt, man soll zu ihm kommen und trinken. Das heißt, er gibt das Wasser des Lebens. Wenn wir im Johannesevangelium zurückdenken, Kapitel 4, die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen. Und der Herr Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, da hättest du ihn gebeten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und sie sagt, du hast ja kein Schöpfgefäß. Wie kannst du mir lebendiges Wasser geben? Sie meint, er spreche von etwas Wörtlichem. Lebendiges Wasser auf Hebräisch, auch im heutigen normalen in der Umgangssprache, Mayim Chayim, das ist frisches Quellwasser. Das ist lebendiges Wasser. Und darum sagt sie, ja, aber du kannst ja nicht schöpfen von dieser Brunnenquelle da unten. Nein, er sprach von dem Heiligen Geist. Und hier auch, der Herr sagt, wenn jemand dürstet, dann soll man zu ihm kommen. Er gibt dieses lebendige Wasser, dieses Quellwasser. Aber dann werden wir zu einer Quelle. Und er sagt, wer davon trinkt, wird wieder für andere Menschen ein Segen werden. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes gibt auch noch die geistliche Erklärung. Das lebendige Wasser, das meint in der geistlichen Sprache der Bibel, der Heilige Geist, der uns erfrischt. Und zwar sagt der Herr Jesus in Johannes 16, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist, wenn er in uns wirken kann, macht uns den Herrn Jesus und seine Herrlichkeit und sein Werk groß. Und das erfrischt uns. Und so werden wir wieder eine Erfrischung für andere. Also wie das gesagt wird von Sulamit, sie sei eine Quelle lebendigen Wassers. Und sie wird auch verglichen mit Bächen vom Libanon. Das erinnert wieder, durch schwierige Zeiten gegangen, aber gerade all die Schwierigkeiten in unserem Leben können dazu führen, dass dadurch wieder Erfrischung entsteht für andere. Und ich habe das schon erlebt, wie Leute gesagt haben, ach, eben ich, das waren falsche Wege und es ist traurig. Ja, aber ich sagte, jetzt ist es aber für dich eine Möglichkeit, dass du andere, gerade weil du diese Erfahrung gemacht hast, jetzt warnen kannst. Und dadurch, dass du eben quasi davon umgekehrt bist, kannst du anderen wieder eine Hilfe sein. Gerade durch die Erfahrung. Und so kann man eben zu Bächen werden vom Libanon. Also, wir schließen hier und fahren dann weiter nächstes Mal mit der Zyperblume und mit der Nadel und so weiter.